Rethinking Photography.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin und herzlich willkommen zu Fotografie neu denken, der Podcast. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, in dieser Episode geht es um Gudrun Kemser. Sie ist Professorin für Fotografie an der Hochschule Niederrhein. Und wie sie dazu gekommen ist, erzählt sie uns jetzt. Herzlich willkommen, liebe Gudrun.
Ja, lieber Andy, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei dir zu sein.
Ja, sehr schön. Ich mich auch. Und meine erste Frage klassischerweise, wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Oder wann bist du zur Fotografie gekommen?
Ja, wann bin ich zur Fotografie gekommen und auf welchem Weg? Ich komme aus der wunderschönen, kleinen Festspielstadt aus im Zonenrandgebiet aus Bad Hersfeld. Das liegt zwischen Kassel und Fulda. Da bin ich aufgewachsen und bin auf eine ganz besondere Schule gegangen, die Modellschule Obersberg. Und da hatten wir ganz besondere Lehrer. Das war quasi eine Modellschule. Und dort wurde die reformierte Oberstufe eingeführt, nämlich das Kurssystem, was bis heute läuft. Man hat ja immer diese 15 Punkte, ist dann die höchste Punktzahl. Und das wurde damals eingeführt. Und wir hatten ganz besondere Lehrer, vor allen Dingen junge Lehrer, sehr engagierte Lehrer, die aus den umliegenden Universitätsstädten aus Marburg und Gießen waren und so ein bisschen 68er Generation mäßig drauf waren und die uns unglaublich gefordert haben und uns aufgefordert haben, zu kritisieren, zu demonstrieren, mitzumachen, uns gesellschaftlich zu beteiligen. Und es war unglaublich. Und da gab es den Lehrer Wilfried Schlosser und auch seinen Kollege Brüggemann, die unterrichteten im Kunstunterricht auch Fotografie. Die zeigten uns die Fotografie. Und Wilfried Schlosser, er wusste, dass ich Kunst studieren wollte. Und ich habe ihn dazu sogar überreden können. Er ist mit mir nach Kassel gefahren. Ich wollte unbedingt die Hochschule in Kassel sehen. Und er hat mich dann mit Harry Kramer bekannt gemacht. Und hat dann aber selbst gesagt, geh nach Düsseldorf. Du musst nach Düsseldorf, bring deine Mappe nach Düsseldorf. Und das habe ich dann auch getan und habe mich in Düsseldorf beworben und bin dann nach Düsseldorf an die Akademie gegangen. Er hat sogar in Kassel mit mir die erste Kamera gekauft und hat mich gefördert. Mein Vater war sehr früh gestorben mit 46 und ich war 13.
Ja, wow. Warum wusstest du quasi, dass du Kunst studieren wolltest? Was war der Anlass, wenn man so will?
Erstmal, warum ich Kunst studieren wollte, der Grund ist, dass ich eigentlich immer ganz viel gezeichnet habe, dass der Kunstunterricht immer, ganz tollen Kunstunterricht auch schon in früheren Klassen hatten. Wir haben Theater gespielt, es war super, wir hatten super engagierte Lehrer. Und dann gab es etwas Besonderes in Bad Hersfeld. Bad Hersfeld ist ja nicht nur Kurstadt, sondern auch Festspielstadt. Und Bad Hersfeld hat die größte romanische Kirchenruine der Welt. Und das hat mich besonders beeindruckt. Und da habe ich damals schon angefangen, diese romanische Kirchenruine zu fotografieren. Es gab Aufführungen vor allen Dingen von Shakespeare und Goethe. Und diese Bad Hersfelder Stiftsruine hat eine Dimension von über 100 Metern und die Festspiele finden statt und man hat den Eindruck, das ist wie Verona in Eckig sozusagen. Und da begann auch an diesem Ort mein Interesse am Erleben von Räumen, an der Wahrnehmung und am Sehen überhaupt. Ich bin zum Wintersemester 80/81 nach Düsseldorf gegangen und habe dann zuerst im O-Bereich besonders bei Tony Craig studiert, aber auch Luise Kimme, Peter Klemann, da hat man alle Professoren kennengelernt, das war super interessant und habe bin dann zu Karl Bobeck gegangen und habe bei ihm Bildhauerei studiert. Ich habe mich probiert im Zeichnen, ich habe super gerne geschweißt, ich habe gerne mit Metall gearbeitet, das waren so meine Medien. Und ich fand es super interessant, auch die anderen Professoren kennenzulernen. Ich war bei Josef Beuys, ich hatte Gespräche mit Kaspar König. Irmin Kampf war als Bildhauerin sehr spannend. Sie holte nämlich Anthony Caro aus London. Ich kannte Fritz Schwegler und seine Studierenden und war super gerne bei Nan Hoover, bei der Videokünstlerin, die Vorträge organisierte. Eigentlich ist sie auch ein bisschen mein Vorbild, dass ich so viele Kuratoren und Künstler nach Krefeld geholt habe, weil das war für mich auch ein ganz wichtiger Anlass, an der Akademie zu studieren. Wir haben super interessante Menschen kennengelernt und Werke. Ich kannte Namjoon Paik und seine Studierenden. Besonders wichtig war mir der Kunstwissenschaftler Heinrich Theissing. Der hat ein Buch geschrieben, Die Zeit im Bild. Und er sprach über das Licht. Und das wurden ja dann später auch meine Themen. Wir machten dann eine Exkursion nach Venedig und zu Palladio, nach San Palladio, den Markusdom. Und dann ging es bei mir eigentlich weiter mit der Fotografie. Ich hatte ja mit 16, 17 Jahren Fotografie in der Schule gelernt und Fotografie war eigentlich so die Dokumentation so meines Lebens, meines Umfelds und Menschen fotografiert, aber eigentlich hat mich als ich dann wirklich mit Fotografie arbeiten wollte, hat es mich besonders interessiert, eben diese Exkursion nach Venedig, den Markusdom zu sehen, der nach byzantinischen Vorbildern gebaut worden war. Und dann wollte ich nach Istanbul und suchte diese byzantinischen Kirchen in Istanbul, bin mehrmals in Istanbul gewesen und habe eben diese Kuppeln fotografiert. Das war mein erstes fotografisches schwarz-weißes Thema gewesen. Und dafür bekam ich dann eigentlich direkt ein Stipendium am Ende meines Studiums. Ich bin dann Bobeck wurde krank und ich wollte wechseln, bin dann zu David Rabinowitsch gegangen. Und studierte aber eben auch, ich lernte dieses Philosophen kennen, ich lernte Walter Biemel kennen und bin bis heute auch mit Paul Goth, dem Philosophen, noch bekannt, war die Mitarbeiterin des Soziologen Hans-Peter Thurn gewesen und es waren einfach besondere Persönlichkeiten dort und ich lernte auch Bernd Becher kennen, bin dann aber bei dem Bildhauer Rabinowitsch geblieben und für die ersten Aufnahmen, Schwarz-Weiß-Aufnahmen der byzantinischen Kirchen quasi in Istanbul, die dann später natürlich in Moscheen umgewandelt wurden, für diese Kuppelbauten, habe ich dann ein erstes Reisestipendium bekommen, damals noch in der Akademie. Das war ein Italien-Reisestipendium des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen in Düsseldorf, als Giri Sveska noch der Leiter des Kunstvereins war. Und natürlich war ich auch an anderen Künstlern interessiert. Meine Vorbilder waren dann eher Giotto, natürlich durch den Besuch der Padua-Kapelle in der ausgemalten Kapelle von Giotto in Padua. Mich interessierten aber auch Katharina Sieverding, Astrid Klein, Rudolf Bonvi, Jürgen Klauk, Johannes Blume und Hockney und Bill Viola, Namjoon Paik, diese Videoleute. Das war mein eigentliches Interesse. Und so habe ich mich dann zum Schluss des Studiums von der Bildhauerei weg zum Video und zur Fotografie bewegt. Das war der eigentliche Anlass gewesen.
Gab es dann eine Abschlussarbeit oder eine Abschlussausstellung an der Akademie?
Ja, diese fotografische Arbeit wurde dann von David Rabinowitsch, der hat mir dafür einen Raum gegeben, so wie er das mit den Studierenden gemacht hat. Einer bekam den Raum, nicht mehrere einen Raum, so wie, wie das bei den anderen Professoren der Fall war. Und ich bekam dann einen Raum für meine byzantinischen Kuppelkirchen. Und dafür bekam ich dann direkt das Stipendium. Und dann war eigentlich klar, dass ich mit der Fotografie weitermachte. Das entwickelte sich dann weiter. Ich bekam dann sehr schnell auch ein Reisestipendium nach New York und ein Stipendium nach Israel, wohnte dann ein paar Monate in Israel, in Hod, bin natürlich immer nach Jerusalem, habe mich mit den Architekturen da beschäftigt. Architektur interessierte mich besonders, natürlich ja ausgehend von diesen romanischen Kirchen, die witzigerweise David Rabinowitsch nach Deutschland gekommen ist. Er hat nämlich damals die romanischen Kirchen in Köln gezeichnet, so wie für mich in Bad Hersfeld die größte romanische Kirchenruine der Welt stand. So die Architektur hat mich eigentlich dazu gebracht. Die Bildhauerei hat mich zur Fotografie gebracht, weil man natürlich um eine Skulptur auch herumgeht. Und ich habe während des Studiums die Skulpturen, die ich gemacht habe, natürlich fotografiert und bin um die Skulpturen herumgegangen. Das war die eigentliche Entwicklung. Und dann bekam ich auch noch eine Projektförderung in Istanbul durch Ilford, ein Arbeitsstipendium des Kultusministeriums Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit dem Goethe-Institut in Genua. Und in Genua hatte ich schon meine Panoramakamera. Das war eine Noblex-Kamera, die das Objektiv vor der Kamera bewegte und eine ganz besondere Räumlichkeit hatte. Und in Padua fotografierte ich die Gassen senkrecht und konnte gleichzeitig den Boden und den Himmel fotografieren. Das interessierte mich eigentlich, ja. Genau, dann bekam ich noch ein New York-Stipendium der Ernst-Pönsken-Stiftung und landete dann 1996 in Rom mit einem Villa Massimo-Stipendium. Und dann hielt ich mich also ein Jahr lang in Rom aus. Ja, und da ging es natürlich weiter. Dann in Rom konnte ich mich mit den wunderbarsten Räumlichkeiten auseinandersetzen und ich begann weiterzuarbeiten mit sehr experimentellen Fotografien, mit Panoramafotografien und eben auch mit Video. Ich begann in Rom mit der Darstellung von Zeit und Raum mit dem Medium Video. Ja, und dann entstand auch daraus, aus dem Zusammenspiel von Fotografie und Video, mein gesamtes visuelles System. Es geht um die Wahrnehmung von Bewegung, Zeit und Raum.
Ja, versuch das doch nochmal so ein bisschen näher zu beschreiben, worum es in deiner Arbeit geht.
Ja, am besten kann ich das jetzt alles erklären, was das eigentliche Thema bei mir war. Das begann in Rom mit den Säulen. Mich interessierte die Idee der Sonnenuhr, des Gnomons. Und ich wollte die Bewegung von Licht und Schatten auf Säulen fotografieren und mit Video festhalten. So entstanden einige Fotografien der einzigen Säule, natürlich in der Villa Massimo. Und dann bin ich zu St. Peter gefahren und habe mit der Panoramakamera Aufnahmen von den Säulen vor St. Peter gemacht, die ich farblich umgekehrt habe, dann an der Farbentwicklungsmaschine in Rom gestanden habe und Diamaterial auf Negativpapier abgezogen habe. Da sind farbliche Umkehrungen entstanden und das Licht ist schwarz geworden und die Schatten wurden weiß. Und gleichzeitig habe ich dann angefangen, diese Bewegung von Licht und Schatten auf den Säulen vor St. Peter zu dokumentieren mit der Videokamera. Aber nun, wenn man sich dahinstellt, passiert ja nichts. Es ist ja, man könnte ja Stunden darstellen. Also habe ich mich konzentriert auf die Idee des Hirn, des Neurophysiologen Ernst Pöppel, der sagte, dass Rhythmen im Gehirn immer so 3 Sekunden dauern. Und diese 3 Sekunden beschäftigen sich auch oder das spiegeln sich im menschlichen Leben. Er sagt so schön, ein Händedruck dauert 3 Sekunden, ein Augenkontakt dauert 3 Sekunden. Und diese 3 Sekunden findet man auch wieder in Liedern und Gedichten im menschlichen Leben. Und so stand ich also vor St. Peter mit Getränken, mit Essen und habe stundenlang aus jeder Minute 3 Sekunden aufgezeichnet. Das war sozusagen ein selbstgebauter Zeitraffer in 3-Sekunden-Rhythmen. Und als dann plötzlich eine Wolke auftauchte und vor die Sonne ging, ich fluchte also über die Wolke, was will denn die Wolke hier? Da wird das Ganze natürlich beschleunigt und es entstanden damals einige Videos, ich glaube 5 Videos, über diese Bewegung des Licht und Schattens auf diesen Säulen vor St. Peter, die dann sofort auch von Christoph Schreier, dem zeigte ich das dann im Bonn, Kunstmuseum Bonn, der hat die dann sofort sich dafür interessiert. Und das war der Beginn, diese Bewegung und die Auseinandersetzung mit der Zeit und mit dem Rhythmus. Und so arbeitete ich dann weiter. Ich kam dann wieder zurück nach Düsseldorf und ich machte eigentlich das, was man nicht tut. Die meisten nehmen ja die Videokamera und gehen mit der Videokamera los. Meine Videokamera steht immer auf einem Stativ. Und dann gingen die Arbeiten los. Ich habe dann Merry-Go-Round, ist die Aufnahme der kleinen Kirmes in Düsseldorf, wo die Lichtkugel im Mittelpunkt steht und das Karussell dreht sich drumherum. Und das war dann auch der Zeitpunkt, als wir mit 4 Künstlerinnen eine Gruppe begründeten. Wir nannten uns Strictly Public und zeigten Videokunst im öffentlichen Raum. Wir begannen in den U-Bahn-Stationen, natürlich in der Hannig-Heine U-Bahn-Station, in ganz Düsseldorf, in ganz Nordrhein-Westfalen bis hin zum Frankfurter Flughafen. Dort hatten wir einen riesen Board, wo wir Videos im öffentlichen Raum zeigten. Da war damals Nikolaus Schaffhausen, hat das eröffnet und zum Schluss landeten wir dann 2004 auf dem größten LED-Board, ich glaube Europas, auf dem Kudamm-Eck in Berlin. Und das lief dann parallel zur Transmediale in Berlin. Das wurde von dem Brückmann organisiert im Haus der Kulturen der Welt. Und wir hatten das größte LED-Board, aber das Ganze lief auch in Schaufenstern. Wir waren im öffentlichen Raum. Wir zeigten auch Videos damals in der Kunsthalle aus dem großen Fenster, aus der Kunsthalle Düsseldorf Raum raus auf den Grabbeplatz. Und danach beschäftigten wir uns dann jede der Frauen mit ihren eigenen künstlerischen Arbeiten. Ja, wir haben an meiner Beschreibung jetzt gemerkt, dass wie ich zu der Beobachtung von Licht gekommen bin und von Zeit mit dem Video. Und natürlich beschäftigte ich mich auch mit Tarkowski, las die versiegelte Zeit oder ein Buch von Kurt Weiß, Was ist Zeit? Virilio, die Fluchtgeschwindigkeit, Rasen der Stillstand, das waren die Bücher der damaligen Zeit. Und mein Lieblingsbuch war damals von Arthur Zajonc, einem Quantenphysiker, die gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein. Das waren so die Bücher meines Lebens, die ich aber nicht alleine las, sondern mit meinem Mann. Mein Mann, wir sind ja zum Studium gemeinsam nach Düsseldorf gekommen und er hat sofort einen Platz für Elektrotechnik an der Hochschule in Düsseldorf gefunden, an der FH. Und hat sich natürlich auch mit Licht und Zeit, sein erster Job war, dass er Farb- und Glanzmessgeräte baute. Also war das unser gemeinsames Thema natürlich. Arthur Zajoncs gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein. Das war unser Thema. Und wir machten damals eine legendäre Reise. Wir wir machten eine Nilkreuzfahrt zwischen Luxor und Aswan und ich filmte damals das grüne Ufer des Nils, was die Landschaft auch fruchtbar gemacht hat, schon ganz früh. Und ich machte natürlich ein Video von diesem Ufer. Und der Fluss war nicht zu sehen, man sah nur das Ufer und die Palmen und die Gebäude, wie sie vor 2000 Jahren schon ausgesehen haben könnten. Und dann hatte ich ein Stipendium am ZKM und schnitt dieses Video. Später merkte ich dann, wenn man nur dieses Video schaut, dann drehte sich das wie auf einem Teller. So wenn man eben auch, das ist ja das Phänomen, auch wenn man im Zug sitzt, das, was vor und an der Welt vorbeifährt, ist das, was vorne, was man vorne sieht, fährt schneller an einem vorbei als das, was hinten ist, das scheint zu stehen. Und dann hatte ich irgendwann die Idee und habe dieses eine Video zeitversetzt nebeneinander gebaut zu einer Dreikanal-Videoinstallation, verschoben, aber so, dass der Vordergrund passte und hinten stimmt es natürlich nicht. Aber ich hatte dann eine Rauminstallation für eine 20 Meter lange Wand und man stand quasi im Bild und das Nilufer fuhr an einem vorbei. Das war damals von mir die Erfindung, mit der ich dann ganze Räume bespielt habe. So machte ich Videos und Fotografien machte ich auch, so wie man es eben nicht machen sollte. Ich bewegte die Kamera beim Fotografieren. Und nannte dann meine Fotos, und die mache ich auch bis heute, Moving Images, bewegte Bilder, so heißt ja auch die Professur. Und ich habe damals angefangen, am Potsdamer Platz zu fotografieren, fuhr wieder nach Rom und bewegte immer die Kamera vor den Motiven, damals analog mit Film. Ich kam dann mit Filmröllchen nach Hause, ich wusste nicht, ob ich getroffen hatte, und habe dann die Bilder, die stimmten, herausgenommen. Und diese Serie verfolge ich bis heute weiter. Ich bin von Architekturen in Parks bis hin zu Meeresoberflächen gegangen. Das waren die letzten, die ich fotografiert habe. Ja, und dann gab wieder ein Video einen Ausschlag für eine weitere Fotoserie. Ich filmte damals Menschen vor blauem Himmel. Also ich stand am Fuß einer Treppe in Helsinki, am Senatorenplatz gibt es diese Treppe und ich filme in Richtung der Weißen Kirche, wie die Menschen vor dem blauen Himmel, weil ich fotografiere von der Treppe senkrecht quasi nach oben. Rechts war das Universitätsgebäude, auf der anderen Seite das Gerichtsgebäude und ich fotografiere von unten nach oben die Menschen, wie sie über mich und den Hafen aufs Meer schauen. Das waren eigentlich Videos. Und die Stills habe ich nebeneinander gesetzt und habe gemerkt, Mensch, das kann ja auch ein Foto sein. Und dann fing ich an, Montagen zu machen und man sah dann die Menschen vor blauem Himmel auf dieser Treppenstufe stehen. Das waren dann Bilder in einer Größe von 86 Zentimeter mal 4 Meter in zwei Teilen. Und so entstanden diese großen Fotos, Menschen vor blauem Himmel. Und dann dachte ich, Mann, meine Architektur, ich möchte meine Architektur zurückhaben. Und kannte New York schon seit den 80er Jahren gut. Ich hatte ja das Stipendium und vor allen Dingen meine Tante lebte in New York und ich konnte immer in New York wohnen. Also bin ich nach New York immer wieder gefahren und habe Menschen vor den Architekturen fotografiert. Das heißt, ich wollte ja gar nicht die Menschen, aber die waren ja nun mal da. Was mich interessierte an New York, für mich war New York wie eine Stadt von ganz vielen Gnomonen und ich beobachtete, wie sich das Sonnenlicht, richtig das grelle Sonnenlicht um die Skyscraper bewegte und ich lief quasi diesen Sonnenflecken hinterher und die Menschen gaben die Rhythmen in den Bildern. Erst waren die Menschen relativ groß, aber ich wollte ja gar nicht, dass die Leute zu erkennen sind. die sollten ja eigentlich nur die Maßstäbe, die Rhythmen sein. Und dann ging ich weiter weg von den Menschen und die stehen fotografierte quer über die ganze Straße auf die andere Seite, auf Ecken von Häusern. Und man wundert sich, warum ist das denn eigentlich so leer und so ruhig, wo ist denn der Verkehr? Und ich stehe aber quasi mit der Nasenspitze am Verkehr und fotografiere zwischen den fahrenden Autos durch. Später stellte ich mich dann ganz parallel vor die Wände und fotografierte die Menschen in den Rhythmen vor den Architekturen, gerne natürlich mit Säulen dabei. Und im Jahr 2018 und 2019 war ich das letzte Mal in New York. Da schien die Sonne nicht in New York. Es war der Hurricane, stand vor der Stadt und ich hatte kein Sonnenlicht. Ich konnte machen, was ich wollte, bin in die Subway gegangen. Ich habe nämlich in den Subways immer die Leute beobachtet und ich fand es spannend, weil die Menschen dort eben nicht europäisch aussahen, sondern amerikanisch. Man sah die ganzen mexikanischen Einflüsse, die Einflüsse der Eskimos, die jüdischen Menschen, wie man sie hier nicht zu sehen bekommt. Und dann habe ich 2018 und 2019 nur in der Subway fotografiert, besonders 2019, und habe die Menschen dort unter der Erde fotografiert, aber auch Videos davon gemacht. Mhm. 2021 wurde ich dann eingeladen von der Susanne Wedewer und der Bayer AG in Leverkusen. Die machten eine Ausstellung in der City C in Leverkusen in leerstehenden Geschäften. Und es gab so schöne panoramaartige große Schaufenster. Und in diese Schaufenster sollte ich dann meine Panoramaaufnahmen von New York bringen. Die passten auch vom Format wunderbar. Und ich dachte aber lange darüber nach, weil ich wollte nicht einfach irgendwas auf das Fenster kleben, was dann wieder zerstört werden würde hinterher. Ich wollte was Nachhaltiges machen und bin dann auf große Textilbilder gekommen und habe dort große Textilbilder installiert. Und man stand quasi in der City C in diesen Schaufenstern von New York. Und die Textilbilder hatte ich vorher schon mal ausprobieren können. Ich habe nämlich war eingeladen worden zu der Realisierung eines Leuchtkastens im Herzen der Uni Düsseldorf, im Rektorat der Uni Düsseldorf. Im Veranstaltungsraum habe ich zuvor, es muss auch 2021 gewesen sein, einen Leuchtkasten installiert, mit einem Heinrich-Heine-Motiv natürlich, mit einem Baum, den ich im Hofgarten fotografiert hatte, natürlich von unten fotografiert, so wie ich das gerne mache. Und das war ein Baum, unter dem Heinrich Heine vielleicht sein erstes Mädchen geküsst hat oder gesehen hat, wie Napoleon in die Stadt Düsseldorf eingezogen ist. Da hatte ich das Material zum ersten Mal kennengelernt als Leuchtkasten und ich wusste auch, dass ich eine große Ausstellung haben würde, nämlich in Erfurt. Ich habe danach ein Ausstellungsprojekt und ein Buchprojekt gemacht, das dann auf einer Fläche von 700 Quadratmeter in der Kunsthalle in Erfurt gezeigt wurde. In der Kunsthalle in Erfurt im Haus zum Roten Ochsen mit Fotografien und Videos. Und dort habe ich diese riesigen Textilarbeiten auf einer Größe von 1,72 Meter mal 3,82 Meter zeigen können. Und der Kai-Uwe Schürz, der Leiter dort und der Kurator der Museen, und ja, der hat damals gesagt, dass diese Bilder wie Reliefs aus der Wand herauskamen. Da bin ich ja schon fast wieder bei der Skulptur. Und das zeigt also, dass ich mit meinen Bildern eigentlich große Räume bespiele. Man steht quasi in den Videos, man steht in den Fotos. Diese Ausstellung ging dann weiter ans Kunsthaus nach Nürnberg. Und dort habe ich auch Videos gezeigt. eine Kreuzfahrt durch Shanghai entlang des alten Stadtteils in Shanghai, dem Bund. Man fährt vorbei in den historischen alten Gebäuden und gegenüber auf der anderen Wandseite, also in sehr, sehr groß projiziert, wurde die Fahrt an Pudong, dem neuen Viertel von Shanghai, entlang. Und die Besucher konnten auf Säcken quasi im Raum sitzen und fühlten sich wie in Realität in Shanghai am Bund und in Pudong. Und es stand dann im Gästebuch, diese Ausstellung, der Besuch dieser Ausstellung war für mich wie ein Kurzurlaub. Also immer wieder die Idee, im Belt selber zu sitzen, spielt dann natürlich eine große Rolle. Und das wurde dann noch getoppt. Dann 2022 war das, glaube ich. Ich arbeite ja auch mit der Galeristin Judith André zusammen. Und schon während Corona zum Beethoven-Jahr wollte sie gerne was zur Natur, zu Beethovens Natur. Und ich arbeitete dort damals, ich fing ein neues Videoprojekt an. Also wie bei meinen Fotoprojekten, wo ich auch immer wieder nach oben in den blauen Himmel schaue, schaute ich während Corona mit der Videokamera in die Baumkronen und filmte die Bewegung von Baumkronen, den Blättern und die sich im Wind bewegten in den Baumkronen und spiegelte dann die Baumkronen nach unten und dann entstanden so ganz merkwürdige Gebilde. Und wir haben das auch in der Ausstellung bei ihr dann in Bonn gezeigt. Und der damalige Leiter der Villa Massimo, der Herr Blüher, der zurück wieder nach Bonn gekommen war, sah die Ausstellung und sagte, das sieht ja aus wie die Videos sehen aus wie die grotesken Malereien in Pompeji mit diesen rankenden Pflanzen und so. Und die Menschen saßen also und schauten diese Bewegungen in den Videos an. Das Video ist still, aber alles bewegt sich im Video. Und dann brachte mich Judith André auf die Bühne. Ich wurde dann nämlich eingeladen und gestaltete das Bühnenbild zur Operngala der AIDS-Stiftung im Jahr 2022. Und da gab es zu mehr als 20 verschiedene Stücke, Arien, moderne Songs, Stilbronner mit der Trompete, unterschiedliche Stücke. Und ich machte dann das Bühnenbild quasi mit unterschiedlichen Fotografien und Videoinstallationen. Und das Bühnenbild hatte eine Länge von 17 Metern. Und das war also das Größte, was ich dann quasi an Videos und an Fotos jemals gezeigt habe. Und man sah die Musiker in meinen Bildern stehen quasi, wie auch in meinen Ausstellungen, man in den Videos wie in Realität im Bild steht und sich wie in Shanghai fühlt. Ja,
sehr gut, dankeschön. Und jetzt machen wir mal einen Sprung in dein Atelier rein, also die letzte Frage sozusagen. Wie arbeitest du? Wie wählst du aus? Genau, wann ist dann sozusagen ein Bild fertig?
Ja, ich sichte quasi die Aufnahmen und wähle dann die besten aus. Eigentlich, ich arbeite heute eigentlich ausschließlich digital und es wird dann im Nachhinein ausgewertet und die besten ausgewählt. Judith André hat mich ja dann auf das Thema Natur gebracht, durch das Beethoven-Jahr. Und dann hat mich das auch noch weiter interessiert. Ich bin dann nach Corona, ich wollte unbedingt in die Deutsche Studienstiftung nach Venedig, die wir damals während der Zeit in der Villa Massimo kennengelernt haben. Und ich durfte dann eine Woche nach Venedig kommen und habe dort die versteckten Gärten, mein Thema war, die versteckten Gärten Venedigs zu filmen. Und ich bin damals mit einer 360-Grad-Kamera hingefahren und habe diese Aufnahmen gemacht, die ich dann danach ausgewertet habe für eine VR-Brille. Und man hat dann diese Brille auf und steht quasi in einem dieser wunderbaren Gärten in Venedig und sieht die Gärten dort, die vor allen Dingen Rosen, mit Rosen bestückt sind, weil die Rosen besonders resistent gegen das Salzwasser sind.
Jetzt die letzte Frage, die allerletzte Frage wirklich jetzt sozusagen. Wann ist denn ein Bild, ein gutes Bild für dich?
Da ich ja sehr aus der Bewegung heraus arbeite und bewegt arbeite, mit bewegter Kamera in der Fotografie, aber auch die Menschen, die sich bewegen, ist es natürlich erstmal wichtig, dass die Menschen passen, dass das der richtige Moment ist, in dem die Menschen laufen, was gar nicht mal einfach ist. Also ich muss sehr, sehr viel warten. Meine Bilder sind eben nicht inszeniert, sondern ich warte, bis die Menschen passend stehen. Und in New York ist es oft auch so gewesen, dass ich gar kein Foto machen konnte, weil dann auch mal ein Auto dazwischen fuhr oder weil die Wolken vor der Sonne waren und das ganze Gebäude im Schatten lag. Und auch mit den Videoaufnahmen von Wasseroberflächen, man muss erstmal die richtigen Wasseroberflächen finden, die richtige Belichtungszeit, wenn man fotografiert. Und die Bewegung, mit Bewegung zu arbeiten, den richtigen Moment, diese richtige Situation, das richtige Licht, die richtige Zeit zu finden, das erfordert Geduld und Beobachtung, vor allen Dingen Beobachtung, Wahrnehmung. Besonders verrückt war es auch mit den Baumkronen gewesen, die ich gefilmt habe. Fotos habe ich davon gar keine gemacht, die waren nur gefilmt. Die Leute sagten dann zu mir, sie schauen ganz anders. Plötzlich gucken alle in die Baumkronen und beobachten das Laub in den Bäumen im Sonnenlicht. Die Wahrnehmung der Beobachter wird verändert.
Liebe Gudrun, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Herzliche Grüße nach Düsseldorf und bis bald.
Ja, ich danke dir und sende Grüße zurück nach Essen. Alles Liebe, vielen Dank. Rethinking Photography.
Ja, kommende oder gerade laufende Ausstellungen von Gudrun sind noch bis zum 17. Mai zu sehen im Stadtmuseum Beckum unter dem Titel Floating Spaces Gudrun Kemser noch bis zum 17. Mai 2026. Und am 6. Juni wird im Stadtmuseum Hattingen die Ausstellung Realität und Fiktion mit Gudrun Kemser und Martina Sauter eröffnet. Die Schau läuft bis zum 12. Juli 2026. Ja, alle Infos dazu natürlich auch in den Shownotes. Ja, apropos, das Teilnahmeformular vom Deutschen Fotobuchpreis ist noch bis zum 15. Juni online unter deutscherfotobuchpreis.de. Ich freue mich auf eure Kommentare, schreibt mir eine Mail und wenn ihr möchtet, eine Sprachnachricht per Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Ja, damit beende ich die heutige Episode. Danke fürs Dabeisein und Mitdenken. Bitte bewertet meinen Podcast mit Sternchen. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Natürlich am besten mit 5, denn das rankt meinen Podcast noch höher. Klickt auf die Glocke bei Spotify oder bei Apple Podcast und dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald eine neue Folge online ist. Ja, unterstützt meine Unabhängigkeit und meine Werbefreiheit. Infos dazu demnächst hier live und in Farbe. Ciao, ciao und bis bald.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken. Der Podcast.